War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Hallo, ihr lieben Weltentdecker. Heute öffnen wir eine Werkstatttür, hinter der Holz knarrt, Metall leise klimpert und schwarze Tinte nach Abenteuer duftet. Es geht um winzige Buchstaben aus Metall, so fein wie kleine Sterne. Jeder von ihnen kann eine ganze Seite verändern. Unsere Reise führt nach Mainz, in eine Zeit, in der ein einziger kluger Kopf den Durst nach Wissen für immer stillte. Eine Revolution, die nicht mit Schwertern begann, sondern mit Tinte, Geduld und einer Idee, die größer wurde als jede Stadtmauer.
Hallo auch von mir. Diese Geschichte ist voller Herzklopfen und Hoffnung. Ein Mann ringt mit Zweifeln, mit Geldsorgen und mit Holzschrauben, die sich einfach nicht bewegen wollen. Und doch hält er an seinem Traum fest, weil er weiß, Worte können Wege öffnen. Das ist spannend. Manchmal knistert es vor Nervosität, aber es bleibt freundlich und hell. Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen hier staunen. Zusammen, Seite für Seite, Blatt für Blatt.
Wusstet ihr, dass Bücher früher oft auf Tierhaut geschrieben wurden? Und dass eine einzige Bibel so viel kosten konnte wie ein kleines Haus? Plötzlich taucht ein Mann auf, der winzige Lettern gießt, sie zu Wörtern puzzelt und ihnen mit einer hölzernen Presse eine Stimme gibt. Und dann passiert etwas, womit kaum jemand gerechnet hat. Nicht nur ein Buch entsteht, sondern viele, identisch, klar und wunderschön. Wer hat die Kraft, so etwas zu wagen?
Diese Geschichte ist für alle gedacht, die neugierig sind. Für Kinder ab der Grundschule, für kluge Jugendliche und für Erwachsene, die die Welt neu betrachten wollen. Es wird lebhaft, aber nicht unheimlich. Es gibt Momente, in denen Holz ächzt, Metall heiß zischt und Herzen schneller schlagen. Doch alles führt zu einem warmen Licht. Wissen gehört allen. Seid ihr bereit, mit uns die Druckwerkstatt zu betreten?
Dann lasst uns jemanden holen, der diese wunderbare Geschichte über Buchstaben, Mut und Erfindungskraft viel besser erzählen kann, als wir es könnten. Jemand, der Tinte atmen und das Klingen der Lettern hören kann, noch bevor die Tür aufgeht.
Bühne frei für unseren Geschichtenerzähler. Und bitte achtet auf eure Finger. Gleich bewegt sich eine hölzerne Presse, die die Welt verändert hat.
Mainz, im Winter des Jahres 1454. Spät in der Nacht. Eine Öllampe flackert an einer Balkendecke. Der Geruch von Leinöl und Ruß liegt schwer in der Luft. In einer engen Werkstatt steht eine gewaltige Holzkonstruktion. Eine Schraubenpresse aus Eiche mit einem Balken wie der Arm eines Riesen. Auf einem Tisch liegen Bleistreifen, so fein, dass sie zwischen Fingerkuppen verschwinden könnten. In einer hölzernen Form ruhen sie in Reih und Glied, spiegelverkehrt, als würden sie in einer anderen Welt lesen. Ein Mann zieht den Pressbalken. Holz ächzt. Der Plattenstuhl sinkt. Tuch und Papier küssen die getränkten Lettern. Ein dumpfer Schlag. Dann das Lösen des Druckstocks. Ein kurzer Atemzug und die Seite erscheint. Sauber, tiefschwarz, gleichmäßig. In diesem Raum beginnt etwas, das Städte, Sprachen und Träume neu ordnen wird. Johannes Gutenberg stammt aus Mainz, aus einer Welt der Handwerker, Zünfte und Märkte. Als Sohn einer Familie, die mit Metall und Handel vertraut war, lernte er Genauigkeit, in Gewicht, in Maß, in Geduld. Vermutlich arbeitete er zuvor eine Zeit lang in Straßburg und experimentierte dort mit Techniken und Geräten. Er war kein Ritter, kein König. Er war ein Tüftler, der sich mit den Dingen der Hände verbündete. Metall, Holz, Öl, Papier. Zu seiner Zeit kopierten Schreiber Bücher mühsam von Hand, mit Gänsekielen und Tinte auf Pergament. Fehler krochen in die Zeilen. Monate vergingen. Manchmal Jahre, bis ein einziges Werk vollendet war. Gutenberg suchte nach einer Methode, Gedanken nicht nur zu bewahren, sondern zu vervielfältigen. Schnell, zuverlässig und für viele erreichbar. Jahrhundertelang hatten Mönche in Skriptorien Texte abgeschrieben. Es gab in Europa auch Holzschnitte, bei denen ganze Seiten aus einem Block gedruckt wurden. Schön, aber starr. In Ostasien existierten bereits seit viel früher Druckverfahren und sogar bewegliche Lettern. Historiker erinnern etwa an frühe bewegliche Lettern in China und Korea. Doch in Europa fehlte noch eine Verbindung. Flexible, wiederverwendbare Lettern aus Metall, eine druckfeste Tinte und eine robuste Presse, die viele Abzüge mit gleichmäßiger Kraft erzeugen konnte. Genau hier setzte Gutenberg an. Sein Plan war kein einzelner Funke, sondern ein Werk von vielen Zahnrädern. Gießen, mischen, pressen, trocknen und wieder von vorn. Wenn jedes Rad griff, sollten Seiten entstehen, die sich wie Zwillinge glichen, unabhängig von der Laune eines Schreibers oder der Müdigkeit eines Arms. Die Idee der Presse war bodenständig und genial zugleich. Winzer kannten schwere Holzpressen, die Trauben zu Most zerdrückten. Gutenberg dachte das Prinzip neu. Wenn ein Schlitten den Satz, die zusammengesetzten Lettern, exakt unter eine glatte Platte führt und eine Schraube die Kraft ruhig und stark verteilt, kann eine Seite plan und sauber übertragen werden. Eichenholz hält, was es verspricht. Ein beweglicher Tisch, eine Nut, die führt, ein Pressbalken, der senkt. Alles muss stimmen. Zwischen diesen Teilen liegt das Papier, manchmal auch Pergament. Vor dem Druck klopfen Tintenbälle aus Leder, mit Pferdehaar gefüllt, die zähe Farbe gleichmäßig auf die Metallfläche. Dann senkt sich die Platte. Ein Augenblick Spannung, ein dumpfer Stoß. Und plötzlich ruht Schrift nicht mehr nur im Kopf, sondern sichtbar auf dem Blatt. Am Anfang der Seite steht die Letter. Gutenberg entwickelte ein System, das so präzise war, dass winzige Unterschiede Welten bedeuteten. Zuerst der Stahlstempel, der den Buchstaben in erhabener Form trägt. Mit Wucht und Feingefühl prägt er sich in eine Kupfermatrize. Diese Matrize legt er in eine Handgießform, die sich wie ein kleines Buch öffnet und schließt. In die Form fließt eine spezielle Metallmischung, wahrscheinlich Blei mit Zinn und Antimon, die die richtige Härte, Schärfe und Haltbarkeit bietet. Ein kurzer Zischlaut beim Abkühlen. Die Form öffnet sich. Eine Letter fällt heraus, exakt so groß, so breit und so hoch wie jede andere ihres Typs. Auf diese Gleichheit baut alles. Zeilen, Spalten, Seiten. Ohne sie gäbe es kein schnelles Setzen, kein verlässliches Wiederholen, keine schönen, ruhigen Spiegelseiten. Die Tinte ist das heimliche Herz des Drucks. Die dünne, wässrige Tinte aus der Schreibstube perlt von Metall ab. Gutenberg brauchte etwas Zähes, Dunkles, Haftendes. Er mischte vermutlich Ruß oder Lampenruß mit Leinöl, kochte, rührte, testete, bis eine Farbe entstand, die an Metall klebt und auf Papier kräftig steht. Die Tintenbälle aus Leder klatschen sanft auf den Satz und verteilen die zähe Farbe wie Bäcker die Glasur auf einen Kuchen. Ein feiner Glanz bleibt zurück, wenn die Seite frisch ist. Erst nach dem Trocknen gewinnt das Schwarz Tiefe und die Buchstaben wirken, als wären sie in das Blatt hineingesungen. Jede Berührung, jedes Klopfen ist ein Versprechen. Diese Zeile wird lesbar sein, nicht heute nur, sondern viele Male gleich verlässlich klar. In der Werkstatt arbeiten mehrere Hände. Peter Schöfer, ein geübter Schreiber, wird bald zu einem Meister des Drucks. Er achtet auf Abstände, auf den Rhythmus der Zeilen, auf das Gleichgewicht der Spalten. Papiere mit Wasserzeichen liegen bereit, daneben einige kostbare Bögen Pergament. Über Leinenbändern hängen frisch gedruckte Seiten zum Trocknen. Die Setzer nehmen Lettern aus Fächern, den sogenannten Setzkästen, und reihen einen Buchstaben an den nächsten. Ein Spiegelalphabet entsteht, das nur im Kopf gerade steht. Ein falscher Griff und eine Zeile gerät aus dem Takt. Dann fällt Metall in die Hand und von neuem beginnt das Suchen der richtigen kleinen Körper, die zusammen eine Stimme bilden. Alles ist Handwerk. Und doch geschieht etwas, das größer wirkt als jede einzelne Geste. Eine große Idee braucht Mut und Geld. Johann Fust, ein vermögender Mainzer, stellt Gutenberg Darlehen zur Verfügung. Die Rückzahlung ist fest verabredet, mit Zinsen. Zeit wird nun zur Waage, auf der Hoffnung und Sorge liegen. Die Werkstatt hält Geheimnisse fest verschlossen. Zu groß ist die Furcht, jemand könnte die Methode stehlen, bevor sie sich gegen die Kosten behauptet. In den stillen Stunden zählen die Drucker nicht nur Seiten, sondern auch Tage. Wie viele Bögen braucht es, um die Schuld zu decken? Wie viele Bücher, damit die Presse nicht nur klingt, sondern auch Zukunft sichert? In dieser Spannung reift der Entschluss. Ein Werk von solcher Schönheit und Würde soll entstehen, dass niemand mehr an den Wert der neuen Kunst zweifeln kann. Bevor das große Werk beginnt, gehen kleinere Blätter in die Welt. Ablassbriefe mit päpstlichem Text, Kalender, vielleicht Lehrhefte, Dinge, die man schnell benötigt. Sie beweisen, dass die Technik trägt. Doch das Ziel ist größer. Eine Bibel in zwei Spalten, mit klaren gotischen Lettern, gleichmäßig über jede Seite verteilt. 42 Zeilen pro Kolumne. Ein Takt, der die Augen führt und die Hand lenkt. Die Anfangsbuchstaben, die prachtvollen Initialen sollen später von Malern und Schreibern in Farbe gesetzt werden. So verbinden sich Druck und Bildhandschrift zu einem Ganzen. In diesem Plan klingt ein Traum, das Handwerk der Zukunft mit der Schönheit der Tradition zu vereinen, damit auch Kenner staunen und Neugierige sich willkommen fühlen. Die Vorbereitung der Seiten gleicht einer stillen Choreografie. Ein Rahmen der Winkelhaken hält die Zeilen fest. Ein kleiner Holzhammer zieht die Lettern zusammen, bis sie wie eine Mauer stehen, ohne Lücke, ohne Wellen. Zwischenräume, sogenannte Spazien, geben den Wörtern Luft. Alles muss auf den Punkt stimmen, denn die Presse verzeiht nichts. Ein fehlender Hauch Metall und eine Zeile sackt ab. Ein winziger Grat an einer Letter und ein Buchstabe erscheint doppelt. Stundenlang wandern Augen über den Bleisatz, Finger lesen, was Augen noch nicht ganz erfassen. Dann wird die Form geschlossen, gebunden, auf den Schlitten gelegt. Nun ruht eine ganze Seite als Metallbild bereit, schwer und kostbar wie eine kleine Tafel, die Worte tragen will. Hindernisse melden sich zuverlässig. Eine Serie von Abzügen zeigt einen Fehler versteckt in der Mitte. Die Lettern wandern zurück in den Kasten, Reihe für Reihe. Zeit rinnt. Die Tinte trocknet zu schnell. Das Papier wälzt sich bei feuchtem Wetter. Draußen klirrt Winterfrost an den Fenstern. In solchen Momenten bedeutet Fortschritt Geduld und kluge Improvisation, eine andere Mischung der Tinte. Ein Anpassen der Presskraft, ein neues Blatt, diesmal nur ein Hauch schwerer, damit es die Farbe besser nimmt. Und wieder Satz, Tinte, Druck. Wer hier arbeitet, übt einen langen Atem. Doch die Mühe hat Gewicht. Denn wenn die Presse wieder ihren ruhigen Takt findet, weiß jeder im Raum, der Weg voran ist nicht nur möglich, er ist schon im Gang. Dann kommt der Tag, an dem der Fluss nicht mehr stockt. Die Presse schlägt in ruhigem Takt, als hätte sie ein Herz aus Eiche. Seiten um Seiten verlassen den Tisch. Zwei Spalten, 42 Zeilen, jeder Buchstabe scharf. Der Stapel wächst, schwer und knisternd. Bogen werden sortiert, gefalzt, zu Lagen gebunden. Manche Exemplare entstehen auf feinem Pergament, andere auf gutem Papier. Historiker schätzen, dass deutlich über 100 Exemplare dieser Bibel entstanden, vielleicht um 180 und einige davon auf Pergament. In den Werkstätten der Stadt geht ein leises Staunen um. Bücher, die gleich aussehen, Blatt für Blatt. Nicht nur ein Prachtstück, sondern viele, bereit für Klöster, für Höfe, für Gelehrte. Ein Werk ist gelungen, das die Kunst der Hände vervielfacht. Der Erfolg hat einen Schatten. Johann Fust fordert sein Geld zurück, mit Zinsen. Ein Rechtsstreit erschüttert Mainz. Dokumente werden entrollt, Zahlen vorgelesen, Stimmen bleiben gepresst. Am Ende verliert Gutenberg Teile seiner Werkstatt. Fust und Peter Schöfer setzen die Arbeit mit den erprobten Geräten fort. Es ist eine bittere Wendung, die wehtut wie ein kalter Wind. Doch sie stoppt die Bewegung nicht. In den Jahren danach erscheint ein Werk, das wie ein Trompetenstoß in die Welt des Drucks klingt. Der Mainzer Psalter, aufwendig gedruckt, mit farbigen Initialen und, das ist neu, mit einem gedruckten Vermerk über Jahr und Ort. So tritt das Handwerk nicht mehr im Verborgenen auf, sondern zeigt offen, wer und wann gedruckt hat. Der Mainzer Psalter zählt zu den frühesten Werken mit gedruckter Jahresangabe. In ihm leuchten große Buchstaben direkt aus der Presse in zwei Farben, dank eines raffinierten Mehrfachdrucks. Das zeigt, wie schnell die neue Kunst reift. Nicht nur Textfülle, sondern auch Glanz und Klarheit. Fust und Schuhefer veröffentlichen weitere Bücher, deren Gestaltung und Lesbarkeit weit herum bewundert werden. Die Technik bleibt nicht still. Verbesserte Schriften, feinere Papiere, neue Satztricks. Auch ohne große Reden wird sichtbar. Aus der Werkstattkunst entsteht ein Berufszweig. Drucker, Setzer, Korrektoren, Händler. Eine wachsende Familie von Leuten, die Worte vervielfältigen können. In der Stadt beginnen Menschen, gedruckte Seiten wie kleine Wunder zu sammeln. Gutenberg selbst arbeitet weiter, wenn auch bescheidener. Ein großes Werk namens Katholikon erscheint in Mainz. Viele Forscher vermuten, dass er daran beteiligt war. Die Seiten sind dicht gesetzt, die Typen ausgewogen, der Druck klar. Nichts an dieser Kunst ist Zufall. Jede Stufe hat ihr Geheimnis. Das richtige Pressen des Papiers gegen die Lettern, die exakt berechnete Höhe der Type, die Zähigkeit der Tinte, das Trocknen ohne Verwischen. Währenddessen beginnen in den Gassen Menschen zu begreifen, was hier möglich ist. Nicht nur ein Buch für wenige, sondern viele Bücher für viele. Das mag noch teuer sein, doch die Richtung ist gesetzt. Schritt für Schritt sinkt der Preis und mit ihm die Schwelle, an Wissen teilzuhaben. Dann trifft Unruhe die Stadt. Politische Kämpfe erschüttern Mainz in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts. Drucker, Gehilfen und Händler verlassen die Heimat, weil Sicherheit und Arbeit wanken. Doch damit geschieht etwas Unerwartetes. Die Kunst des Druckens wandert mit. Werkzeuge, Wissen, Erfahrung reisen nach Köln, Straßburg, Basel, Augsburg, Nürnberg, Venedig, Paris, später auch nach London. In kurzer Zeit leuchten neue Druckereien an vielen Orten auf, wie Lampen an einem langen Fluss. Jede Stadt fügt Eigenes hinzu, andere Papiere, andere Schriften, andere Bücher. Die Kunst ist nicht mehr an einen Ort gebunden. Sie gehört überall dorthin, wo Menschen lesen wollen und Hände bereit sind, Holz und Metall zu bändigen. Mit dem Druck kommen Veränderungen. Bücher werden häufiger, Bibliotheken wachsen, Schulen und Universitäten bekommen leichteres Werkzeug für Gedanken. Karten, Lehrbücher, Geschichten, alles kann schneller entstehen, voneinander lernen, sich korrigieren. Fehler verschwinden nicht, doch sie lassen sich entdecken und verbessern, wenn viele Augen lesen. Händler beginnen, Kataloge der lieferbaren Werke zu schreiben. Kleine Zettel, sogenannte Flugschriften, verbreiten Neuigkeiten und Meinungen. So bildet sich ein großer Gesprächsraum, der nicht auf einen Ort beschränkt bleibt. Der Buchdruck verwandelt die Welt nicht an einem Tag, doch wie ein Bach, der stetig fließt, gräbt er ein neues Bett in das Land der Ideen. Fern im Osten hatte der Druck eine längere Geschichte. In China und Korea kannte man schon früh Techniken mit Holzblöcken und sogar beweglichen Lettern. Diese Wege verliefen unabhängig von dem, was in Mainz entstand. Manchmal fanden Ideen langsam zueinander, über Händler, Pilger, Gelehrte. Doch oft arbeiteten Kulturen parallel an ähnlichen Träumen. Bei Gutenberg verband sich europäisches Handwerk zu einem neuen Verbund. Metallguss, Presse, zähe Tinte und ein Schriftschnitt, der tausendfach wiederholt werden konnte. So wird Geschichte zu einem Gewebe, in dem verschiedene Fäden glänzen. Jeder Faden bringt Farbe. Zusammen entsteht ein Muster, das weiterreicht als ein einzelner Name. Weiter als eine Stadt, weiter als ein Jahrhundert. Mitte der 60er Jahre des 15. Jahrhunderts erhält Johannes Gutenberg eine Art Rente und einen Ehrentitel am Hof des Mainzer Erzbischofs. Das bedeutet Sicherheit nach Jahren der Unsicherheit. Einige Jahre später stirbt er in Mainz. Über sein Aussehen weiß man wenig Sicheres. Er hinterlässt keine lange Reihe von Briefen, keine Autobiografie. Was bleibt, sind Seiten, die seinen Atem tragen. Weniger als 50 Exemplare der berühmten Bibel haben die Zeit überstanden, einige vollständig, andere in Teilen. Wer ein solches Buch betrachtet, sieht mehr als Tinte auf Papier. Er sieht das erste Mal, dass Technik und Sprache in Europa so eng zusammenfanden, dass Worte reisen konnten, so weit wie Füße es nie schaffen würden. Die Kunst des Drucks wächst weiter. In Venedig entstehen Werkstätten, die mit Tempo und Eleganz beeindrucken. In Nürnberg, Basel und Paris entstehen Verlage, die Klassiker, Reiseberichte und Wissenschaft bündeln. Später, im folgenden Jahrhundert, werden Reformatoren, Forscher und Dichter die Presse wie eine Brücke nutzen, um ihre Gedanken in viele Hände zu legen. Der Takt der Presse verändert den Takt der Zeit. Nachrichten verbreiten sich schneller. Wissen lässt sich sammeln und vergleichen. Fehler lassen sich berichtigen, ohne ein neues Buch von Hand schreiben zu müssen. All das beginnt mit einer Werkstatt, in der Holz knarrt, Metall blinkt und Geduld ein Werkzeug ist, so wichtig wie Hammer und Form. Mit der neuen Kunst kommen auch Risiken. Gedruckte Worte können trösten und aufklären, aber auch verwirren. Schon früh erscheinen Flugschriften, die streiten, überzeugen wollen, manchmal auch irren. Doch die Möglichkeit, viele Stimmen zu hören, schafft eine neue Art des Prüfens. Gelehrte vergleichen Ausgaben, Schulen stellen Leselisten zusammen, Handwerker lesen Anleitungen, Ärzte studieren Lehrbücher, Seefahrer nutzen gedruckte Karten. So entsteht ein weites Feld, auf dem Denken und Tun einander begegnen. Der Druck macht aus Wissen keinen Schatz in einer Kiste, sondern einen Brunnen auf dem Marktplatz. Wer eine Schale besitzt, darf schöpfen. Immer wieder. Heute lebt die Idee des Druckens in vielen Formen. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, doch auch Bildschirme, auf denen Buchstaben leuchten, statt zu glänzen. Der Weg vom Bleisatz zur digitalen Schrift ist lang. Aber der Kern bleibt. Gedanken lassen sich vervielfältigen, teilen, prüfen, bewahren. Johannes Gutenberg brachte Dinge zusammen, die einander brauchten. Metall, das immer gleich ist, Tinte, die fest haftet, Holz, das Kraft verteilt und Hände, die geduldig arbeiten. Aus dieser Verbindung wuchs etwas, das Menschen überall erreicht. Wenn ein Kind heute ein Buch öffnet, klingt noch immer leise der Schlag einer alten Presse nach. Ein gleichmäßiger Herzschlag aus Eiche, der die Welt in Worte fasst.